Was ist die Zukunft eurer Gemeinde? Die Zukunft eurer Gemeinde oder Gemeinschaft oder Kirche liegt bei denen, die heute gar nicht glauben, die Christus fern leben. Die Zukunft jeder Ortsgemeinde liegt bei denen, die noch nicht da sind. Und damit diese Menschen, die noch nicht Jesus nachfolgen, bedarf es, dass die Gemeinde sich in Bewegung setzt, zu den Leuten hingeht und sie erreicht, bevor die Leute den Mut haben, zu euch zu kommen in euren schönen Gottesdiensten. Denn davor haben sie Angst. Wenn sie Angst haben, dann haben sie Angst vor dem, was in den frommen Gemeinden und Gemeinschaften in den Gottesdiensten abläuft. Sie haben keine Ahnung. Deshalb muss eine Gemeinde in Bewegung kommen, aus dem Glauben heraus in Bewegung kommen, um die Zukunft der Gemeinde zu erreichen, die noch nicht glaubend sind. Und da sind wir schon bei unserem Thema. Glaube wird immer zu einer Bewegung führen, zu einer Bewegung. Wenn du glaubst, wenn wir gerade eben das wirklich glauben, was wir eben bekannt haben in diesem Lied, ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen Sohn, der Gekreuzigte, der Auferstandene, dann wird das uns in Bewegung setzen. Wir werden einfach nicht unter uns bleiben wollen. Wir müssen raus. Wir müssen zu den Leuten in Ulm und Neu-Ulm hingehen, die Christus noch nicht kennen. Und da kann auch Abraham für uns ein gutes Beispiel sein. Denn er verhielt sich so, wie Jesus sich verhalten hat. Der Bruder in seinem Gebet zitierte Jesus, der gesagt hat, so wie der Vater mich gesandt hat in die Welt hinein, so sende ich auch euch Gemeinde. Gemeinde ist in Mission und aus der Mission entsteht Gemeinde. Und nicht umgekehrt, nicht erst Gemeinde und dann Mission, sondern immer zuerst Mission und dann Gemeinde. Das war Programm Gottes, des Vaters und des Sohnes. Wir lesen hier in Hebräer Kapitel 11, die Verse 8 bis 10, von Abraham, der für uns ein Vorbild ist. Da lesen wir, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, und er wurde berufen als Heide. Er war saftiger Heide. Er kannte Gott nicht. Er kannte viele Götter und er wusste von diesen vielen Göttern, die halten sich in Tempeln auf und du musst dich entscheiden, je nach Lebenslage, welchen Tempel, welchen Gott du anzapfen solltest. Er war ein saftiger Heide, wie viele Nachbarn von uns hier in dem frommen Pietismus. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und höre und staune, er zog aus. Würdest du ausziehen, wenn Gott dir sagen täte, zieh aus? Geh hin zu einem Menschenvolk, was du gar nicht kennst, wo du keine Wohnung hast, wo du keine Absicherung hast. Er zog aus. Würdest du ausziehen? Und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Drei Dinge. Bewegung entsteht aus dem Glauben heraus, aus dem Vertrauen zu Jesus Christus entsteht dann Bewegung. Und der Glaube ist zweitens risikoreich und drittens, das größte Risiko ist Jesus eingegangen. Nicht wir gehen das größte Risiko ein, sondern Jesus ging das größte Risiko ein. In diesem Text lesen wir, zweimal durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, ist da ein Fremdling gewesen, durch den Glauben. Was ist Glaube? Darf ich es euch malen, skizzieren? Ihr werdet sehen, der Dietrich ist ein Künstler. Ihr könnt nachts skizzieren hier. Also es ist ganz wichtig, diese Skizze, die wird euch persönlich helfen und auch in der Evangelisation, in der Jüngermachung euch persönlich helfen. Der Bibel nach gibt es nur zwei Bereiche, in denen der Mensch leben kann. Nur zwei Bereiche. Zum einen, könnt ihr das sehen? Es ist wichtig, dass ihr alles gute Sicht habt. Zum einen gibt es hier mein Reich wo das, was ich will, geschehen sollte. Wie nach meinem Kopf, so sollte mein Leben sich vollziehen. Und jeder Mensch, der im Schwabenland hier in Ulm oder Neu-Ulm geboren wird, fängt erstmal damit an, sein Reich zu bauen. Die kleinen Kinder, so alt wie Josia, die Jungs, also Josia ist ein Junge, ja, und die Jungs, die wollen immer so diese heftige Berufe erlangen, zur Feuerwehr, zur Polizei, zum Militär. Die Damen, also die jungen Mädels, die wollen Bundeskanzlerin werden, die wollen Ärztin werden, die wollen Lehrerin werden, die wollen Chefs von Bosch werden. Je älter du wirst, desto kühner deine Träume für dein Leben. Was träumst du denn eigentlich für dein Leben? Was baust du eigentlich momentan? Der Schwabe ist ein ständiger Bauer. Also nicht mit der Landwirtschaft zu vergleichen, sondern der Schwabe ist einfach umtriebig. Das sagen die Badener. Als die badischen Kinder zur Welt kamen, sagte meine Mutter mir, da haben die badischen Mütter die Kinder Richtung Schwaben gehalten und haben gesagt, da musst du schaffen gehen. Übrigens, du weißt ja, wie der schwäbische Mann seiner Frau ein Kompliment macht am Ende eines langen, arbeitsreichen Tages. Er schaut ihr tief in die Augen, das ist ganz wichtig, und er sagt, Schatz, du siehst geschafft aus. Was schaffst du denn eigentlich? Wie sieht dein Reich aus? Ich sage dir etwas über das, was du schaffst. Du wirst es nicht immer schaffen. Du wirst viele gute Dinge aus deinem Leben produzieren, auch Firmen aufbauen und ausbauen und Leute einstellen und Dinge entwickeln, viele gute Dinge. Aber du wirst merken, es gelingt dir vieles im Leben nicht. Wir nennen das Sünde. Du wirst dein Leben manchmal verbauen. Du wirst Dinge produzieren, unter denen du leidest. Eine Ehe geht in die Brüche, eine Firma ist in die Brüche gegangen, da sind Mitarbeiter auf der Straße gestanden, wegen deiner Entscheidung oder Fehlentscheidung vielleicht. Das sind Kinder verkorkst, vielleicht durch deine Entscheidung. Und du wirst unter dem leiden, was du produziert hast. Dann kommt Jesus und sagt, es gibt eine Alternative für dich, Mensch. Es nennt sich Gottesreich. Und Jesus ist gekommen und seine Botschaft, sein Evangelium war die gute Nachricht von dem Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, Königsherrschaft Gottes. Und zwischen diesen beiden Reichen gibt es zwei sehr wichtige Personen, Jesus und meine Wenigkeit, ich. Was passiert mit dem Menschen, der unter dem, was er geschafft hat, leidet, unter seiner Sünde leidet? Er hört von einem von euch, von Jesus Christus, der König, der Schöpfer, der Erlöser dieser Welt, und dein persönliches Leben kann er erlösen. Er verkündigt das Evangelium diesem Menschen, der leidet wie ein Hund unter den Sachen, die er verbaut hat. Und er sagt in seinem Herzen, das ist genau das, was mir bisher gefehlt hat. Ich brauche Jesus. Schaut mal, was er damit macht. Er sagte, Jesus, du bist das Beste, was mir jemals passieren könnte. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich lade dich ein, Jesus, um mir zu helfen, mein Reich zu bauen. Wisst ihr, was dieser Mensch eigentlich von Jesus will? Er will im Grunde genommen, das sagt er nicht, aber das denkt er in seinem Herzen. Er sagt, Jesus, komm du in mein Leben hinein, nimm hinweg den ganzen Schutt meiner Vergangenheit, sei die Müllabfuhr meines Lebens, denn ich habe viel Müll produziert, das weißt du, und gib mir eine wunderbare Zukunft im Himmel, nachdem ich gestorben bin, und in der Zwischenzeit, lass mich bitte schön in Ruhe. Im Klartext auf Schwäbisch, hilf mir, mein Reich zu bauen. Und Jesus schaut sich das an und er lacht. Und er sagt, eigentlich habe ich kein Interesse, dir zu helfen, dein Reich zu bauen. Viel zu klein, viel zu voller dir, viel zu unschön, viel zu schwach. Sondern meine Einladung gilt, ich lade dich ein, in meine Wirklichkeit einzutreten. wo du lernst, was es bedeutet, in diesem Leben schon ewiges Leben zu haben. Haben, jetzt schon. Wo du lernst, von mir abhängig zu leben, Johannes 15, Weinstock und Rebe. Und wenn du angeschlossen an mich lebst, dann werde ich aus deinem Leben gute Früchte entstehen lassen. Das ist das normale Christsein. Das ist der religiöse Mensch. Wisst ihr, was der religiöse Mensch meint, wenn er Gott in seinem Leben hat? Er meint immer, Gott ist ganz wichtig für mich, denn er ist für mich nützlich. Er ist für mich nützlich. Ich brauche ihn doch, der muss den Müll abtragen. Und ich brauche eine Zukunft, die ewig ist, aber in der Zwischenzeit brauche ich ihn nicht. Es sei denn, dass ich wieder Schwierigkeiten bekomme. Das ist der Mensch, der sagt, Gott ist für mich nützlich. Und dieser Mensch sagt, nein, Gott ist herrlich. Er ist schön. Manchmal singen wir Lobpreislieder. Übrigens, die Lobpreisband, was ihr gerade mit uns gemacht habt, ist uns hineingeführt in diese Seite der Skizze. Das ist Anbetung. Das ist normales Christsein. Manchmal singen wir Lobpreislieder, die Jesus als unseren König anbeten. Nun, wir haben kein Königtum in Deutschland. Das ist schon abgeschafft worden seit einiger Zeit. Aber in einigen europäischen Ländern gibt es noch Könige und Königinnen. Zum Beispiel, gibt es Länder, die ihr wisst, die ihr kennt, wo es noch Könige und Königinnen gibt? Was für Länder? Bitte? England? Holland? Dänemark? Norwegen, genau. Belgien? Spanien? Ja? Okay. Ja, super. Ihr seid sehr gebildete Menschen. Ihr seid doch Schwaben. In England gibt es eine Königin. Sie heißt Königin Elisabeth. Ihr kennt den Namen. Schon lange Zeit auf dem Thron. Ist die Königin Elisabeth das Oberhaupt des britischen Volkes? Nein. Es gibt in England eine Premierministerin, eigentlich eine Frau, die heißt Theresa May oder May. May. Sagt man May oder May? Ja. Das heißt, sie ist das Oberhaupt des politischen Volkes der Engländer. Aber die Königin ist eine verfassungsmäßige Königin. Das heißt, jedes Mal, wenn im Parlament ein neues Gesetz verabschiedet wird in England, geht dieses Gesetz als erstes auf den Schreibtisch von der Königin Elisabeth und sie wird gebeten, diese neue Gesetzgebung zu unterschreiben. Und wenn sie unterschrieben hat, dann gibt sie dadurch ihr Okay. Aber selbst wenn sie ihre Unterschrift verweigert, geht das Gesetz dennoch in Kraft, tritt es dennoch in Kraft, weil sie lediglich eine verfassungsmäßige Königin ist. Sie hat keine Macht, keine Befugnisse, die ist eine Zierde, ja, des britischen Volkes. Wisst ihr, was viele Menschen meinen, wenn sie singen, Jesus, du bist König, du bist König? Sie meinen, Jesus, du bist mein verfassungsmäßiger König, aber ich bin dein Ministerpräsident. Ich sage dir eigentlich, wo es lang geht. Darf ich euch fragen, ist es gut, Jesus in unsere Pläne mit einzubeziehen? Ist es gut? Ja. Jesus in unsere Pläne mit einzubeziehen. Und die Antwort ist nein. Die biblische Antwort ist nein, es ist nicht gut, Jesus in unsere Pläne mit einzubeziehen. Denkt an das Vaterunser. Unser Vater in dem Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht mein Wille geschehe, sondern es ist nicht gut, Jesus in unsere Pläne mit einzubeziehen, sondern er will, dass wir uns in seine Pläne mit einbeziehen, damit sein Reich gebaut werden kann, damit wir in Bewegung kommen, weil wir angeschlossen an ihn leben. Wisst ihr, was viele Christen machen? Die schreiben Gott oder Jesus einen Brief. Ganz toll überlegt. Und auf diesem Kopf des Briefes haben sie die Überschrift "Mein Plan für mein Leben". Doppelpunkt. Und dann schreiben sie nach langer Überlegung und mit viel Gebet und Fasten manchmal, schreiben sie viele gute Dinge ein. Herr, ich brauche eine gute Ausbildung, am besten Studium, damit ich viel Geld verdiene, damit ich 2% an die Gemeinde wiedergeben kann. Ich will eine Schönheit heiraten, denn ich brauche eine Schönheit. Ja. Wir wollen 3 Kinder haben, wir wollen uns vermehren und die müssen alle 3 gerade Zähne haben, denn du weißt ja, Herr, wie teuer das sein kann, wenn die Kinder da krumme Zähne haben, dann es kostet viel Geld. Und wir brauchen beide, brauchen wir einen Daimler und wir brauchen ein Eigenheim. Der Schwabe hat ein Eigenheim, das ist einfach, das geht einer her. Und wir brauchen auch einen Zweitwohnsitz auf Sylt. Ist ganz wichtig, Herr, weil die Luft da viel besser ist da oben und du willst mich lange erhalten hier auf dieser Erde, oder? Und so weiter und so weiter. Und dann gibt es hier eine dicke Leerzeile. Und du gibst diesen Brief, deinen Plan für dein Leben an Jesus ab und du sagst, Herr, ich bin ganz stolz auf das, was ich dir jetzt gerade eben gegeben habe. Ich habe lange überlegt, lange gebrütet, ich habe lange gebetet. Und wenn du das durchliest, Herr, wirst du merken, es ist überhaupt keine Sünde dabei. Keine Sünde. Aber was ich gerne hätte, Jesus, ist deine Unterschrift. Denn wenn du deine Unterschrift hier erteilst, dann gibst du mir zu verstehen, dass du einverstanden bist mit meinem Plan für mein Leben. Jesus lächelt. Und er nimmt dein Blatt und legt es weg und gibt dir ein neues Blatt. Und da gibt es auch eine Überschrift. Es hat deinen Namen. Dietrich, Uwe, Hildegard, wie du auch heißt. Und hier oben steht dann mein Plan für dein Leben. Doppelpunkt. Und hier eine dicke Leerzeile. Und Jesus übergibt dir diesen Brief, den er geschrieben hat, an dich ganz persönlich. Und weil du sehr schnell bist im Begriff, sagst du, Jesus, du hast hier was vergessen. Du hast ja vergessen, hier einzutragen, was du mit mir vorhast. Meine Mutter hat mir beigebracht, niemals etwas zu unterschreiben, was ich nicht vorher gelesen und verstanden habe. Und Jesus sagt, ich möchte gerne deine Unterschrift, blanko. Aber du sagst, aber Herr, was ist, wenn du sagst, ins Ausland gehen, ins Badische, Schwabenland, Ulm verlassen, das kann ich doch nicht. Ich hätte deine Unterschrift gerne. Aber was ist, wenn du sagst, ledig bleiben, ich will deine Unterschrift. Was ist, wenn du sagst, abgebrochenes Studium, ich will deine Unterschrift. 3 Kinder, alle mit krummen Zähnen. Ich will deine Unterschrift. Kein Zweitwohnsitz auf Sylt, sondern Baggersee. Ich will deine Unterschrift. Denn wenn du deine Unterschrift hier erteilst, blanco, gibst du mir zu verstehen, dass ich dein wahrer König bin. Und dass ich das Recht habe, dein Leben zu gestalten. Aus dem Glauben heraus dein Leben zu gestalten. Wisst ihr, es gibt eine Meinung unter uns in Deutschland, die heißt, ich kann mein Leben unter Kontrolle halten. Ist ein Irrtum. Du wirst niemals dein Leben unter Kontrolle halten. Dein Leben wird aus den Fugen geraten. Und wenn du die Kontrolle über dein Leben behalten wirst, wenn dein Leben aus den Fugen gerät, wirst du unsicher und nervös und unzufrieden. Aber wenn Jesus dein Herr ist, dann wirst du Shalom verspüren, selbst wenn dein Leben aus den Fugen gerät. Bewegung entsteht aus dem Glauben. Angeschlossen sein, ich vertraue dir. Und im Deutschen gibt es die schönen Wörter, die sprachlich verwandt sind, hören und gehorchen. Wenn du gehört hast, wirst du gehorchen. Wenn du nicht umsetzt das, was du gehört hast, wirst du es nicht gehört haben. Vertrauen und Treue sind auch ein Paar Schuhe. Du kannst nicht sagen, ich vertraue dem Herrn, aber ich bin ihm nicht treu. Das ist ein Stilbruch, das ist Irrlehre. Wenn du Vertrauen hast, wirst du auch Wege gehen, die Jesus dir auferlegt, und du wirst mit ihm diese Wege gehen. Abraham tat das. Er hat die Kontrolle aufgegeben und er ist Gott gefolgt in das verheißene Land. Er lebte allerdings Zeit seines Lebens in Zelten. Er zeltete, er war Pfadfinder seines Lebens. In den Ungewissheiten des Lebens sind wir gewiss, Jesus Christus ist der Herr. Und er darf das Sagen über mein Leben haben. Er darf mein Leben gestalten. Und ich darf ihm hinterhergehen. Und letztens, das größte Risiko ist Jesus eigentlich eingegangen. Du gehst nicht das größte Risiko hier ein, wenn du hier unterschreibst, sondern Jesus ist das größte Risiko eingegangen. Er hat diese Welt erschaffen, er hat dich geschaffen, er hat sogar sich senden lassen in diese Welt, auf die Gefahr hin, dass die Menschen, zu denen er gesandt wurde, ihn ablehnen würde. Und es gibt viele, viele Menschen, die das Risiko Jesu nicht verdient haben. Keiner hat es verdient, aber nicht darauf eingegangen sind mit Glauben. Das größte Risiko für Jesus bist du und bin ich. Er wagt alles, um unser Vertrauen zu werben, und oftmals scheitert er an uns, weil Liebe freiwillig ist. Gott hat uns zu freiwilligen Wesen geschaffen. Das heißt, dass wir frei sind, ihn abzulehnen. Und Millionen von Menschen werden Jesus heute ablehnen. Christen können das auch tun. Jesus geht das größte Risiko ein, um unsere Herzen zu erreichen. Das Schönste an der Liebe ist es, dass sie freiwillig geschieht. Jesus riskiert in seiner Bewegung zu uns hin unsere Ablehnung, unsere Gleichgültigkeit, unsere Selbstherrlichkeit. Warum? Weil er alles auf eine Karte setzt. Er riskiert alles, um uns ganz zu haben. Ganz zu haben. Und zwar brutto. Nicht nur mit deinen Schokoladenseiten. Ja, du hast gewiss Schokoladenseiten, aber du hast auch viele Macken. Und ich habe viele Macken und Fehler. Gott liebt dich immer brutto und nicht netto. Ist das nicht eine schöne Nachricht? Wir sind manchmal so unehrlich mit uns selbst. Wir denken viel höher von uns selbst, als Realität es zeigt. Aber Gott sieht da durch und sagt, Schatz, ich habe dich trotzdem lieb. Darf ich dich fragen heute Morgen, hat es sich für Jesus gelohnt, alles für dich zu riskieren? Würde Jesus heute über dich sagen, das war ein gutes Geschäft? Schwäbischer Art, ja, das war ein gutes Geschäft. Dass ich mich auf ihn eingelassen habe. Und er hat meine Liebe erwidert mit seiner Liebe, mit seinem Vertrauen, mit einem Leben, was ich gestalten kann. Hat es sich gelohnt, dass er alles aufgegeben hat, um sich ganz auf uns einzustellen? Oder hat er sein Leben für dich umsonst eingesetzt? Ewiges Leben fängt hier und jetzt schon an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben Präsenz haben. Präsenz haben. ist das Wort Zoe auf Griechisch. Ewiges Leben kannst du jetzt hier und heute schon haben, genießen, weil es nicht nur Leben ohne Ende ist, sondern Leben mit neuer Qualität, weil Gott der Bestimmer deines Lebens ist. Und Gebet ist Bewegung. Wir bewegen uns im Gebet in Gottes Richtung mit unserer Anbetung, mit unseren Fürbitten, mit unserer Buße, mit unserem Gesandtsein, bewegen wir uns in seine Richtung. Vielleicht, wenn du ehrlich bist, sagst du im Grunde genommen, wenn ich mich betrachte, dann muss ich sagen, ich lebe momentan hier. Ich habe einen frommen Anstrich gehabt und mache auch fromm, aber eigentlich bin ich der Ministerpräsident und ich sage Jesus, wo es lang geht, bis ich dann wieder mal vor die Wand gefahren bin und dann rufe ich ihn an im Gebet, bitte um Vergebung und seine Hilfe, um mir zu helfen, mein Reich zu bauen. Ist es nicht an der Zeit zu sagen, Jesus, mit deiner großen Risikobereitschaft bin ich so dankbar. Ich gehe darauf ein. Ich sage ja. Ich wende mich von einem ich-zentrierten Leben ab und ich gebe mich dir hin. Ich will, dass du mein König bist und in deinem Reich leben, auf du das mein Leben gestalten kannst. Das hat Abraham getan. Er hat viel mehr riskiert, als du riskieren könntest. Und er war ewig oder ist ewig dankbar. Bist du bereit, unter der Herrschaft Gottes zu leben? Amen. Wir beten noch. Wir bleiben sitzen und ich bete. O Herr Jesus Christus, was bist du für ein Gott, der dich uns annimmt, der für uns sich hingegeben hat in Jesus Christus, der sein bestes und größtes und schönes Stück für uns gegeben hat, die wir, wenn wir ehrlich sind, unansehnlich, unausstehlich sind, hässlich. Was bist du für ein Gott? Herrlich, erhaben. Und wir bekennen, du bist König, du bist Herr. Und wir lassen uns zu dir hin einladen, in dir leben und aus dir heraus leben, wie der Weinstock und die Rebe. Wir wollen gute Früchte bringen, denn wir wissen, die Zukunft unserer Gemeinden liegt bei denen, die noch nicht dir nachfolgen. Und um sie zu erreichen, müssen wir uns von dir bewegen lassen zu ihnen hin. Schenk uns, Herr, diese Kraft, die aus der Verbindung zu dir kommt, aus dem Glauben heraus, auf das wir dir treu leben. Denn wir wollen mit dir in Bewegung kommen. Amen.